Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Den Koffer leider dabei. So fährt man heute von Groß-Berlin nach Kötzschenbroda.
Und dann und wann kommt man noch wirklich dort an.
Nun stehen wir da, der schöne Traum vom Reisen ist jetzt aus. Glück auf nach Kötzschenbroda, aber ich bleib zu Haus. Drum grüß mir Kötzschenbroda, ich bleib lieber zu Haus.
Die deutsche Parodieversion 1947 des Glenn Miller Klassikers Chattanooga Choo Choo. Vor nun schon 32 Jahren ist die innerdeutsche Grenze gefallen. Etliche Gedenkstätten und Museen erinnern an die deutsche Teilung, informieren über das menschenverachtende Grenzregime der DDR. Die Großen, also Point Alpha, Marienborn und viele kleine wie Schnackenburg an der Elbe und der Grenzbahnhof Probstzeller. Jeder, der aus der DDR mit der Bahn gen Süden in die BRD fuhr, der kam durch Probstzeller, wurde dort kontrolliert. Der kleine Ort heute an der thüringisch-bayerischen Grenze war der einzige Bahnübergang auf der Nord-Süd-Strecke. Nun verkehrt natürlich kein Interzonenzug mehr und das historische Bahnhofsgebäude wurde zum Grenzbahnhofmuseum. Eva Firzlaff hat es besucht und nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt eine weitere Entdeckung gemacht, das einzige Bauhaus-Hotel, das Haus des Volkes.
1863, da war die Bahnstrecke Berlin-Nürnberg fast fertig. Nur die Querung des Thüringer Waldes fehlte.
Man hatte hier 1863 verschiedene Streckenvarianten ermittelt und hatte 1882 einen Staatsvertrag geschlossen für die Erschließung der Bahn. Und bereits 1885, also 3 Jahre später, hatte man es schon geschafft, die Bahn zu bauen.
Bürgermeister Sven Mechthold staunt heute noch über das damalige Tempo. Vorher lag Probstzeller im Dreieck Frankenwald-Thüringer Wald-Thüringer Schiefergebirge fast am Ende der Welt. Eine arme Gegend, ein armes Dorf. Mit der Bahn kamen Leben, Geld und Ausflügler in den kleinen Ort. Und Schiefertafeln aus Europas größter Schiefertafelfabrik gingen nach ganz Europa und noch weiter. Doch als 1961 die DDR die Grenze dicht machte, lag Probstzeller nun richtig am Ende der Welt. Hinter dem letzten Haus verlief die innerdeutsche Grenze. Der Nachbarort Ludwigstadt in Franken unerreichbar. Und die Thüringer Nachbarn durften nicht rein ins Grenzgebiet. Ein 5 Kilometer breiter Streifen war abgeschottet, nur mit hochwichtigem Grund und Passierschein zu betreten. Und das weite Bahnhofsgelände selbst war extra noch hermetisch abgeriegelt.
Sie konnten das Geschehen an sich, diese Kontrolltätigkeit, überhaupt nicht einsehen. Es war einmal, wie diese Grenzbefestigungsanlagen, die sie an der innerdeutschen Grenze kannten, mit diesem 3 Meter Streckmetallzaun eingezäunt bzw. richtig als Sichtschutz zugemauert bzw. hier mit so einem Glasbaustein auch überall so weit eingeschränkt, dass man hier nicht reinsehen konnte. Also wer nicht hier auf dem Bahnhof zu tun hatte, wusste eigentlich nicht, was hier geschieht.
Die Interzonenzüge blieben eine knappe Stunde stehen in Probstzeller. Grenzer und Zoll kontrollierten die Reisenden, zerpflückten den Zug, Hunde krochen in jede Ecke.
Man durfte ja kein Geld mit einführen, man durfte keine Tageszeitung mit einführen, keine Zeitschriften. Sowas hat man dann halt gesucht und dann hat man die Leute auch, sagen wir, bei der Kontrolle schikaniert. Also wenn Sie sich vorstellen, es durften sowieso nur Rentner ausreisen. Wenn dann so eine 70- oder 80-jährige Frau, die dann auch noch alleine reisen muss, weil ihr Mann vielleicht nicht mitreisen muss, und der muss sich dann von jungen Zollbeamten, die dann vielleicht so 20, 30 Jahre alt sind, dann schikanieren lassen. Das ist dann schon menschenunwürdig, muss ich sagen.
Nur wer in Probstzeller und den Nachbardörfern im Grenzstreifen wohnte, durfte im Grenzbahnhof ein- und aussteigen. Sie wurden im Bürogebäude kontrolliert, das sonst keiner von innen kannte. Ein langer, recht enger Gang sollte die Reisenden einschüchtern.
Sozusagen als Machtdemonstration war das, wenn du hier durch willst, dann musst du dich hier durchzwingen. Das war schon so eine schikanöse Szene überhaupt auch, sagen wir schon, baulich. Also Sie müssen sich vorstellen, die Leute sind dann vielleicht mit 1 oder 2 Koffern relativ schmal durch diesen Gang Es war schon sehr unangenehm.
Auch für den Fall eines Fluchtversuchs mit Lok oder Zug war vorgesorgt. Nur wenn der Bahnhofskommandant die Strecke freigab, wurde im Stellwerk eine verriegelte Weiche auf geradeaus gestellt. Für kurze Zeit. Ansonsten stand sie immer so, dass der Zug gegen einen Prellbock knallen musste.
Weil wegen ein Lokführer, der hinten einen Personenzug dran hat, wenn der Zug entsprechende Geschwindigkeit gehabt hätte, der wäre hier dann absichtlich entgleist. Also man hat dann Verletzte und Tote hinten im Kauf genommen, nur damit der Fluchtversuch verhindert worden ist.
So war es geplant, jedoch nicht passiert. Die Grenzbefestigungen rund um den Bahnhof sind abgerissen, auch die Gebäude von Zoll und Grenzern. Doch das Museum im historischen Bahnhofsgebäude informiert über den Grenzbahnhof Probstzeller. In den goldenen 20ern hat der Bahnhof viele und illustre Gäste gesehen. Die kamen mit Sonderzügen aus Berlin und Leipzig, um das Haus des Volkes zu besuchen. Damals und auch jetzt noch ein sehr ungewöhnliches Haus. Der Unternehmer Franz Itting hatte mit einem Kohlekraftwerk am Dorfrand, dem ersten überhaupt in der Region, gutes Geld verdient, war SPD-Mitglied und sozial engagiert. Mit dem Haus des Volkes wollte er eine Kultur- und Bildungseinrichtung schaffen, für die Einwohner des Ortes, nicht um Gewinn zu machen. Der Visionär Itting lernte den jungen Bauhausarchitekten Alfred Arndt kennen. Dieser nahm dem schon fertigen Rohbau das damals übliche Wuchtige. Und es entstand das einzige Bauhaushotel mit Café, Restaurants und einem Saal für 1000 Gäste. Und weil der Ort damals auch nur 2000 Einwohner hatte, kamen eben die Sonderzüge. Bis 1933.
Also abseits von dem normalen Betrieb war es so gewesen, dass Franz Itting damals zwei Sonderzüge hat einrichten lassen. Der eine hatte eben die Tagesausflügler aus Berlin direkt hier nach Probstzeller gebracht. Der zweite Zug hatte dann die Gäste aus Leipzig hergebracht. Die hatten dann eben die relativ hochkarätig besetzten Veranstaltungen hier in Probstzeller besucht. Es gab damals eben Operetten, Opern, Tanzabende und vor allem auch dieser Kinobetrieb war so der eigentliche Höhepunkt in der damaligen Zeit.
Aber so viele Leute konnten doch dann nicht schlafen hier. Die sind dann nachts wieder abgefahren.
Genau, also die meisten sind wirklich am Abend wieder in den Zug eingestiegen und sind dann wieder zurückgefahren. Man sieht auch im Bauhausmuseum in Dessau oder in Weimar noch die Plakate aus der damaligen Zeit. Die hatte Alfred Arndt damals handgestaltet gehabt. Da ist eine große Sonne aufgebracht und da steht auf nach Probstzeller. Die waren eben damals in Berlin und in den größeren Städten überall ausgehangen, diese Plakate.
Als das Haus des Volkes 1927 eröffnete, titelte eine Zeitung: Ein UFO ist gelandet. Und so wirkt es auch, viel zu groß für den kleinen Ort. Ein stattlicher Bau zwischen kleinen, schieferverkleideten Häusern. Da der Rohbau bereits stand, wurde es kein klassischer Bau der Moderne. Keine verschachtelten Kuben, keine runden Ecken. Doch der Anbau fürs Café zeigt die Bauhausformen. Und innen im ganzen Haus die typischen Farben, der Dreiklang von Rot, Blau und Gelb. Und die Bauhausidee, es sollte fürs Volk sein. Dazu technische Innovationen, wie die ausgeklügelte Entlüftung für den Zigarrenqualm. Ein Türmchen auf dem Dach diente als Abzug und funktionierte ganz ohne elektrische Lüfter. Um 1900 entstanden nicht nur in Deutschland zahlreiche Volkshäuser. Meist als Vereinshäuser der SPD und der Gewerkschaften, zum Teil aber auch durch sozial denkende Unternehmer errichtet, wie Franz Itting in Probstzeller. In der Nazizeit enteignet, erging es ihm in der jungen DDR auch nicht besser. Der rote Itting saß als angeblich kommunistischer Agent im KZ und später als kapitalistischer Millionär, der er wohl nie war, im DDR-Gefängnis. Im Haus des Volkes nutzte der Zoll die Hotelzimmer als Büro, das Kino spielte weiter für die Leute im Ort. Doch die Lage im abgeschotteten Grenzgebiet sorgte dafür, dass dieses besondere Kulturhaus im Rest des Landes gründlich vergessen wurde. Nach der Wende stand es leer, verfiel und wäre beinahe abgerissen worden. Ein Unternehmerpaar hat das Baudenkmal billig gekauft und teuer restauriert. Und so das Haus des Volkes in ein neues Leben geholt. Ein kleines Hotel mit großem Saal. Florian Glembotzki ist dessen Leiter und führt gerne Gäste durchs Haus.
Der rote Saal, das eigentliche Herzstück des Kulturzentrums damals gewesen an sich. Der ist eben imposant, wenn man in dieses Gebäude reinkommt. Wurde damals als Kathedrale des Lichts bezeichnet. Es gab in dem Roten Saal an der Decke drei große Lichtelemente, die wurden elektrisch beleuchtet, hatten einen Durchmesser von knapp 3 Metern, ein so ein Exemplar. Die haben eben dermaßen viel Licht erzeugt, dass es dann ja, wie ein Scheingott, dass es nach unten gestrahlt ist insgesamt und man dann eben diesen Begriff Kathedrale des Lichts dafür gefunden hatte.
Diese riesigen Flutlichter gibt es nicht mehr, doch vieles ist im Original erhalten. Auch die Filmprojektoren, Treppen und Geländer, selbst die Türklinken. Die Bauhausmöbel in den Gästezimmern wurden nachgebaut und die Farben sind wieder da.
Die Hauptfarbe war damals das Caput Mortuum gewesen, ist eine Art Rotton. Dieses Rot ist eben der dominante Farbaspekt des gesamten Gebäudes, bildet auch die Hauptfarbe der Außenfassade. Und im Gebäude selbst sind dann ziemlich viele Elemente in 3 verschiedenen Blautönen noch angebracht und dann noch einen Gelbton, der dann immer noch so den Kontrast mitbildet, jetzt zum Beispiel gerade an der Decke.
Der Frühstücksraum ist ein kleines Museum für den eher unbekannten Bauhausarchitekten Alfred Arndt und seine Frau Gertrud.
Sie war ebenfalls Studentin am Bauhaus und wir haben ihr hier einen kleinen Ehrenplatz im Blauen Saal verpasst. Sie selbst war an der Werkstatt für Textilkunst untergebracht, wie so ziemlich jede andere Frau zum Schluss des Bauhauses. Und sie war eine begnadete Porträtkünstlerin, hatte also selbst Porträtaufnahmen mit dem Fotoapparat gemacht. Diese Porträtaufnahmen waren damals allerdings nicht publik geworden. Sie war damals nur für ihre Teppichentwürfe bekannt, die man eine ganze Zeit lang noch bei der Firma Vorwerk in den 90er Jahren kaufen konnte.
Nun hängen einige ihrer Porträts im Blauen Saal, dem Restaurant. Das Haus des Volkes ist jetzt ein Bau- und Kulturdenkmal, wieder mitten in Deutschland. Nicht mehr versteckt am Ende der Welt. Ein nutzbares Denkmal, in dem man schlafen, essen und Kultur genießen kann. Seine Erbauer würden sich freuen. Und nur wenige Schritte entfernt erinnert der Grenzbahnhof Probstzeller daran, wie es war am Ende der Welt.
Tja, und an diesem Ende der Welt war dann eben Schluss für den freien Bahnverkehr. Eva Firzlaff erinnerte an den Grenzbahnhof Probstzeller. Udo Lindenberg und das Panikorchester, der Sonderzug nach Pankow 1983, hat dieser Song für Furore in Ost und West gesorgt. Der Satz am Ende des Stückes in Russisch heißt: Der höchste Sowjet hat nichts gegen ein Gastspiel des Herrn Lindenberg in der DDR.
Sonderzug nach Pankow.